und es kommt zu Blutungen unter der Haut. Das schaut dann wie ein Ausschlag aus. Und was auch oft auftritt, ist eben Hepatitis, Lymphknotenschwellungen und im Endstadium dann oft Multiorganversagen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 21. September 2025 in Wien. Und ich war gerade auf einer Konferenz beim European Society for Clinical Virology Meeting in Griechenland und habe mir gedacht, ich werde heute über ein Virus sprechen, das in Griechenland sporadisch vorkommt, im gesamten Mittelmeerraum. Und zwar das Green-Congo-hämorrhagische Fieber, beziehungsweise das Green-Congo-hämorrhagische Fiebervirus. Und das klingt schon gefährlich, da ist hämorrhagisch im Namen, das heißt, es ist eine Infektion, die Blutungen hervorruft, wie wir das zum Beispiel von Ebola kennen. Und ja, das ist eine recht schwere Erkrankung und das Virus selbst ist als Biosicherheitslevel 4 klassifiziert, wie eben auch Ebola. Das Green-Congo-hämorrhagische Fiebervirus ist ein Bunya-Virus. Das ist weitläufig verwandt mit Viren wie Hantaviren, Rift Valley-Fiebervirus, dem Toskana-Virus, über das werden wir wahrscheinlich mal eine Episode machen, aber auch mit Arenaviren wie Lassa-Virus. Und der Name kommt von einer Stadt im Westen Ugandas, die heißt Bunyavera. Und eins der ersten Bunyaviren, das isoliert wurde, war eben das Bunyavera-Virus. Ja, ein bisschen mehr zum Green-Congo-hämorrhagischen Fiebervirus. Das ist ein negativ strengiges RNA-Virus. Also das Genom hat eine negative Orientierung. Das muss zuerst in positiv strengige RNA umgeschrieben werden, bevor es zur Proteinexpression kommen kann. Wir haben drei Genomsegmente. Wir haben ja vor kurzem über Influenza gesprochen. Und dort haben wir eben 8 Genomsegmente hier bei den Bunyaviren, beziehungsweise eben beim Green-Congo-hämorrhagischen Fiebervirus. Haben wir 3 Genomsegmente. Eines heißt L, eines M und eines S. Also L für Large, M für Medium und S für Small. Und das ist eigentlich sehr einfach aufgebaut. Wir haben das Genom innen drinnen im Virus, das ist bedeckt von Nukleoprotein. Eine Polymerase ist assoziiert mit diesen Genomsegmenten. Dann haben wir eine Lipidhülle und dann haben wir ein Spike-Protein. Und in dem Fall heißt das Spike-Protein GNGC. Das G steht einfach für Glykoprotein und das Spike-Protein ist in 2 Teile zerschnitten und eins ist eben der N-Terminus von diesem Protein, das andere der C-Terminus, das nennt man bei Proteinen so. Der N-Terminus ist ein Ende, der C-Terminus das andere Ende und deshalb GN, GC, GN, GC. Das Virus ist etwa 80 bis 120 Nanometer im Durchmesser. Und diese Viren, wie wir hören werden, sind weit verbreitet und genetisch sehr divers. Der erste Nachweis ist interessanterweise aus Deutschland. Da gibt es ein interessantes Paper dazu. Da hat man bei der Heuneburg, das ist eine Ausgrabungsstätte von einer keltischen Burg, Überreste von Blut in einem Tongefäß gefunden. Und da hat man Peptide isoliert und 2 der Peptide passen eben zu diesem Virus und das würde im Prinzip darauf hinweisen, dass es solche Infektionen eben schon vor sehr, sehr langer Zeit gab und auch im mitteleuropäischen Raum. Also diese Heuneburg, ich habe auch nachschauen müssen, ist irgendwo zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Dann gibt es im 12. Jahrhundert Erwähnungen von einer Erkrankung, die so klingt, als wäre es Green-Congo-hämorrhagisches Fieber, und zwar aus Tadschikistan. Und dann in den 1940er Jahren gab es dokumentierte Ausbrüche auf der Krim. Also da hat man das Virus an sich noch nicht isoliert, aber ist man schon draufgekommen, naja, diese Erkrankung wird von einem infektiösen Erreger hervorgerufen und deswegen auch einer der 2 Teile vom Namen, nämlich Krim, im Krim-Kongo-hämorrhagischen Fieber. Namen. Ja, 1956 ist dann ein Virus isoliert worden, und zwar im Kongo von Ghislaine Courtois. Also Kongo ist jetzt die Demokratische Republik Kongo oder DRC. Und das ist dann 1967 charakterisiert worden von John Woodall, David Simpson und eben Ghislaine Courtois. Man hat auch einen weiteren Stamm in Uganda entdeckt, der anscheinend ähnlich war. Und im gleichen Jahr hat auch der Mikhail Tschumakow, das war ein russischer Virologe, Proben aus Samarkand analysiert. Samarkand ist heutzutage in Usbekistan, damals im UdSSR. Und 1969 hat man herausgefunden, dass die Proben, die eben der Tschumakow, oder das Virus, das der Tschumakow da isoliert hat, und das Virus, das im Kongo isoliert wurde, dass die identisch sind. Ja, 1973 hat dann das Internationale Komitee für Virustaxonomie, ICTV, das Virus als Krim-Kongo-hämorrhagisches Fiebervirus benannt. Wo kommt das vor, beziehungsweise wo kommt das her? Grundsätzlich wird das von Zecken übertragen. Zecken sind das Reservoir und auch der Vektor. Und das sind vor allem Hyoloma-Zecken. Hyoloma marginatum ist der Hauptvektor. Das ist eine relativ große Zeckenart, die sind so 0,5 cm groß. Wenn sie sich mit Blut ansaugen, sind sie so 2 cm groß. Man hat das Virus aber auch in über 30 anderen Zeckenarten gefunden. Und diese Zecken übertragen das Virus oft an Kleinsäuger. Hasen, Igel, alle möglichen Nagetiere können da infiziert werden. Und wenn dann eine neue Zecke an diesen infizierten Tieren Blut saugt, wird die Zecke natürlich auch wieder infiziert. Vögel sind normalerweise, die werden auch von diesen Zecken befallen, sind aber normalerweise immun gegen das Virus, außer Vogelstrauß, also diese Großvögel können anscheinend sich infizieren und soweit ich weiß, sterben die auch dran. Aber Vögel spielen auch eine wichtige Rolle, weil gerade wenn Zugvögel von diesen Zecken befallen werden, dann können die die Zecken weiter verbreiten. Und das ist, wie diese Zecken manchmal in Mitteleuropa auftauchen, eben durch Zugvögel gelegentlich. Und das trägt eben zur Verbreitung bei. Ja, und durch Zecken können auch domestizierte Tiere infiziert werden. Gerade in ruralen Gegenden, in der Landwirtschaft passiert das. Da werden Schafe, Ziegen, Kühe infiziert. Auch Kamele können infiziert werden. Und auch Menschen können infiziert werden. Meistens durch Zecken, also etwa 70% der Fälle in Menschen lassen sich auf Zeckenbisse zurückverfolgen. Aber es gibt auch andere Wege, sich anzustecken. Wenn zum Beispiel Tiere geschlachtet werden, die infiziert sind, können sich Leute auf Schlachthöfen zum Beispiel infizieren, weil sie Kontakt mit Blut oder mit Körperflüssigkeiten dieser infizierten Tiere haben. Und es gibt auch beschriebene Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, oft in Spitälern, wenn jemand dort mit einer Krim-Kongo-hämorrhagischen Fieber-Virus-Infektion aufgenommen wird, kann es dazu kommen, dass das Pflegepersonal angesteckt wird. Und es gibt auch kleinere Cluster in Familien. Da ist dann nicht immer klar, ob das jetzt von einer Quelle kommt, vom gleichen infizierten Tier, oder ob es wirklich Mensch-zu-Mensch-Übertragungen sind. Aber zumindest in Krankenhäusern weiß man ziemlich genau, dass es Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt. Das ist aber meistens über direkten Kontakt und Schmierinfektionen bzw. Körperflüssigkeiten. Das ist keine Übertragung über die Atemwege. Von dem her muss man sich wenig Sorgen machen, dass das Virus schnell eine Pandemie oder einen größeren Ausbruch verursachen könnte. Ja, was passiert, wenn sich Menschen infizieren? Inkubationszeit ist mal so 2 bis 3 Tage. Dann tritt Fieber auf, Muskelschmerzen, Schwindel, oft der schmerzende und steifer Nacken, Kopfweh, Lichtsensitivität, also da ist ein bisschen neurologische Komponente dabei. Oft auch Erbrechen, Durchfall, Leberschmerzen können auftreten, weil das Virus die Leber befällt. Und es kommt dann zu einer zweiten Phase nach etwa 4 bis 14 Tagen. Nach Auftreten der Symptome, und das ist eben diese hämorrhagische Phase, wo es leicht zu Hämatomen kommt, Leute haben Nasenbluten und es kommt zu Blutungen unter der Haut, das schaut dann wie ein Ausschlag aus. Und was auch oft auftritt, ist eben Hepatitis, Lymphknotenschwellungen und im Endstadium dann oft Multiorganversagen. Und 10-40% der hospitalisierten Fälle sterben leider an dieser Erkrankung. Wie gesagt, es werden nicht alle hospitalisiert, aber wenn es so ein schwerer Verlauf ist, dass man hospitalisiert werden muss, ist die Überlebenschance irgendwo zwischen 90% und 60%, beziehungsweise die Chance, dass man dran stirbt, zwischen 10% und 40%. Aber es gibt auch asymptomatische Verläufe zum Beispiel, und das hat man eben festgestellt, indem man serologische Studien macht in Gegenden, wo das Virus vorkommt, mit Leuten, die theoretisch mit dem Virus in Kontakt kommen, eben Leute, die auf Schlachthöfen arbeiten, und man findet da immer so ein paar Prozent an Leuten, die Antikörper haben, aber keine Erkrankung hatten, und das weist eben darauf hin, dass es auch asymptomatische Infektionen gibt. Ja, und weil es eben da zu hämorrhagischen Fieber kommt und das Virus in Asien verbreitet ist, spricht man hier manchmal auch von Ebola Asiens. Grundsätzlich weltweit gibt es etwa 10.000 bis 15.000 Fälle pro Jahr und etwa 500 dieser Infizierten sterben. Man schätzt, dass etwa 3 Milliarden Menschen in Risikogebieten leben. Das Vorkommen des Virus ist begrenzt durch das Vorkommen dieser Hyalomazecken. Die brauchen Wärme, also die können nicht in den Norden vordringen. Aber wir sehen das Virus in Afrika, in Asien bis hin nach China. Im Mittleren Osten, die Türkei zum Beispiel, ist ein Land, wo es viele Infektionen gibt. Von den 10.000 bis 15.000 Fällen entfallen etwa 1.000 auf die Türkei. Und dann auch Europa und hier speziell der Mittelmeerraum und dann die Gegenden ums Schwarze Meer. Wie gesagt, nach Norden hin ist es begrenzt, weil es zu kalt für die Zecken wird. Und in Europa sehen wir eben Fälle in Bulgarien, Spanien, Portugal, Kosovo, Albanien, Bosnien, Nordmazedonien, Griechenland, die sind sporadisch und die Chance, dass man sich mit sowas infiziert, ist natürlich sehr, sehr gering. Aber es gibt auch gelegentlich etwas größere Ausbrüche. Erwähnenswert ist da auch, dass es im Kosovo zwischen 1995 und 2013 über 200 Fälle gab mit einer Mortalitätsrate von etwa 25%. In Albanien gab es zum Beispiel 2001 Ausbruch, wo es dann auch zu Übertragungen in Spitälern bzw. kleineren Familienclustern gekommen ist. Und heuer hatten wir eben schon 2 Fälle in Griechenland und 3 in Spanien. In Zecken ist das Virus auch in Italien, Frankreich und Israel nachgewiesen, aber humane Fälle sind dort, soweit ich weiß, noch nicht beschrieben. Es ist so, dass diese Hyalomazecken manchmal auch in Österreich auftauchen, eben meistens nach Österreich gebracht durch Zugvögel, beziehungsweise auch über Urlaub, also über Autos zum Beispiel. Es kann sein, dass da irgendwo im Auto Zecken sich verstecken und wenn man dann nach Hause fährt, dass die dann quasi irgendwo in Österreich auftauchen. Das wird von der AGIS überwacht. Und vor ein paar Jahren gab es mal einen Bericht, dass es Hyalomazecken auch geschafft haben, in Österreich zu überwintern. Normalerweise ist es zu kalt und die sterben ab. Aber es gibt Berichte darüber, dass das möglich ist. Das Virus hat man, soweit ich weiß, in Zecken in Österreich noch nicht detektiert. Also nur die Zecken bis jetzt. Aber es ist natürlich so, dass mit dem Klimawandel die Temperatur für die Zecken hier in Österreich auch angenehmer und angenehmer wird. Und wir wissen nicht, vielleicht in der Zukunft kann sein, dass diese Zecken auch bei uns heimisch werden. Und dann wird natürlich die Gefahr steigen, dass sich das Virus auch hier in Österreich verbreitet. Aber mittlerweile, wie gesagt, keine große Gefahr. Und wie gesagt, auch im Mittelmeerraum sind die Fälle sehr sporadisch. Man muss eigentlich keine Angst haben, dass man sich da infiziert. Aber grundsätzlich ist es so, dass man Zeckenbisse vermeiden sollte. Auch aus vielen anderen Gründen, die übertragen ja alles Mögliche, aber eben auch wegen dem Krim-Kongo-hämorrhagischen Fiebervirus. Impfstoffe gibt es bis jetzt keine für Menschen. Es gibt Impfstoffansätze. Es wird jetzt mittlerweile auch wirklich daran gearbeitet, dass man welche klinisch entwickelt. Aber bisher ist da leider nicht verfügbar. Und es gibt auch keine spezifische Therapie, wenn man mal infiziert ist. Also es wird natürlich probiert, mit Ribavirin bzw. mit unterstützender Therapie zu arbeiten, aber es ist nicht so, dass es da ein spezielles antivirales Medikament geben würde, das funktioniert, wie man das eben bei Influenza oder bei SARS-Coronavirus 2 haben. Ja, wie gesagt, interessantes Virus, Chance, dass man sich mit dem ansteckt, ist sehr gering, aber vielleicht sollte man darüber Bescheid wissen. Und das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com und danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.